Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Die heutige Podcast-Episode wird euch alle umhauen. Ich habe heute nämlich einen absoluten Special Guest hier mit dabei. Viele von euch kennen ihn, einige vielleicht nicht, aber man kennt ihn allgemein als den Digitalboss. Ich glaube, das war der erste Mensch, der erste Makler in Deutschland, der angefangen hat, über Social Media Leute zu akquirieren. Gerüchten zufolge hat er auch das Buch geschrieben, wie man mit Social Media und Kundenorientierung wirklich Geld verdient. Und er bringt heute jungen, hungrigen Vermittlern bei, wie man sich ein eigenes, wirklich gutes Unternehmen aufbaut, wie man sich online positioniert und ist nebenbei hobbymäßig auch noch Selbstmakler und schreibt damit auch nochmal gute, würde sagen, fünfstellige Umsätze. Sein Name ist Wladimir Simonow. Lasst ihn uns hier herzlich begrüßen. Willkommen zu dieser Podcast-Episode, Wladi.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich lange gewehrt, aber jetzt ist es soweit. Ja, jetzt können wir ja über spannende Themen sprechen. Vielen Dank für die Einladung, Ruslan. Und wer mich noch nicht kennt, der wird das jetzt gleich erfahren, ja, wer ich bin und was ich mache.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, Wladi, gerade zum Inhalt von diesem Podcast. Also wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen, worüber wir heute sprechen wollen, welchen Mehrwert wir liefern wollen. Grundsätzlich geht es ja eigentlich um die Gegenüberstellung von Marktwirtschaft und Strukturvertrieb. Ich würde aber sagen, dass wir zum heutigen Thema ein bisschen von dieser Hauptthematik abweichen und uns einfach mal darauf fokussieren, was wirklich wichtig ist. Bevor wir das aber machen, bevor wir jetzt wirklich über die Premium-Kundengewinnung sprechen und darüber, was das eigentlich ist und wie das Ganze funktioniert, lass uns doch mal kurz wissen, wer du bist, wie dein Lebensweg war, was dich so auszeichnet, damit auch die Zuhörer, die vielleicht noch nicht die große Ehre hatten, dich kennenzulernen, auch mal wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben und wem sie hier zuhören dürfen.
Klar, also mein Name ist Wladimir Simonow. Ich bin seit 17 Jahren Versicherungsmakler. Bin auch selbst jetzt aktuell 37 Jahre alt, ja. Das bedeutet, ich habe auch mit 20 als Versicherungsmakler im Außendienst, im Vertrieb angefangen. Wie die meisten Leute bin ich ja in dieser Branche nicht freiwillig reingerutscht, ja, sondern durch einen lustigen, eigentlich für mich eher peinlichen und traurigen Vorfall. Ich habe nämlich eine Innendienstausbildung nach dem Abi begonnen bei einer seriösen Schweizer Versicherung in München und die haben dann relativ schnell erkannt, ich bin nicht für Indiens geeignet. Ja, heute würde ich das auch unterschreiben, damals habe ich das natürlich anders gesehen. Ja, ich wollte unbedingt diesen Versicherungskaufmann im Bürojob haben, ja, und nicht mit irgendwelchen Kunden sprechen, nicht irgendwelche Türen klingeln, keine Klinken putzen, die Leute nicht anlügen beim Verkaufen. Das waren nämlich meine Glaubenssätze, was so ein Vertreter daraus macht, ja. Und naja, das haben die aber leider, meine Träume haben die zerplatzen lassen in der Probezeit und haben mich dann rausgeworfen. Und dann habe ich Heimat gefunden bei einem kleinen Makler-Strukturvertrieb in München. Die hatten ihre goldenen Zeiten in den 80er, 90er Jahren. Die hatten damals über 400 Leute, war eine Ausgründung von der OVB und die haben quasi das OVB-Prinzip so mehr oder weniger 1:1 übernommen. Das heißt, ich habe von der Pike auf das ganze Thema Allfinanz gelernt. Ich habe von der Pike auf gelernt, wie man irgendwie eine Liste mit Namen schreibt, die dann abtelefoniert, dann versucht, Empfehlungen einzuholen und so weiter und so fort. Und ich hatte ja natürlich dann, wie viele Zuhörer wahrscheinlich auch, mit genau den gleichen Herausforderungen zu kämpfen, wie viele von euch auch. Erstmal der Freundeskreis ist jetzt nicht unbedingt begeistert davon, dass du Versicherungen verkaufst. Dann, wenn du dann anfängst, bist du auch relativ jung. Das heißt, dein Freundeskreis ist auch relativ jung und verdient noch nicht das große Geld in der Regel. Das macht es nochmal schwerer. Dann bist du nochmal jung und du versuchst, die Eltern deiner Kumpel klarzumachen, dass du jetzt irgendwie der Finanzbabu bist. Ja, dann die schauen dich an und denken sich, ich könnte dein Vater sein, weil du bist irgendwie bester Kumpel von meinem Sohn. Und kaufe natürlich auch keine Verträge. Das Geilste war, bei meinem besten Kumpel, die Geschichte muss ich schnell loswerden, bei meinem besten Kumpel habe ich dann einen Termin gemacht mit seinem Vater. Sein Vater war Ingenieur und ich wusste, Ingenieure verdienen gut. Und Ich war nicht von Gier getrieben, sondern wirklich davon, den Menschen helfen zu wollen. Und habe dann deswegen unbedingt mit ihm einen Termin haben wollen, weil ich dachte mir, ich kann ihm bei ganz vielen Sachen helfen. Und er hat auch zu dem Termin zugestimmt. Ich habe mir gedacht, jawohl, mein erster richtig geiler Kunde. Und dann bin ich bei ihm gesessen und habe mir 2 Stunden lang einen Vortrag angehört, warum Finanzvertrieb scheiße ist und ich irgendwas Vernünftiges machen sollte. Also ich habe nur den Termin ausgemacht wegen seinem Sohn, dass er mich quasi auf den richtigen Weg zurückbringt, zurück in die normale Welt und weg von den unseriösen Struckis, die da rumlaufen im Endeffekt. Ja. Und ja, so ging das jahrelang weiter. Ich war mindermäßig erfolgreich im Vertrieb. Empfehlungen haben für mich nicht funktioniert, Kaltakquise auch nicht, da hatte ich keine Eier dazu. Leadkauf war für mich zu teuer. Immer wenn ich Leads gekauft habe, habe ich immer darauf gehofft, jetzt kommt der große Wurf, jetzt verdiene ich irgendwie Millionen. Aber die Leads waren halt meistens scheiße. Und dann immer mal 2011, das war Januar 2011, war ich mit einem Kumpel von mir essen. Da war damals, habe ich zu dem aufgeschaut, der war ein erfolgreicher selbstständiger ITler. Heute ist er ja, für mich beschäftigt, fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, wie das die Jahre laufen und ja, er ist auch begeistert davon, wie sich mein Unternehmen entwickelt hat, fand ich auch sehr, sehr gut, dass man sich über die Jahre auch das Standing so wandelt. Habe ich die letzten Tage mal mit ihm ein längeres Gespräch dazu gehabt, weil man entwickelt sich ja mit der Zeit. Und aber wirklich, der Grundstein dafür wurde gelegt bei diesem Frühstück im Jahr 2011, Januar 2011. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf diese ganze Zufallsakquise, auf das ganze Hoffnungsmarketing und darauf, dass ich einfach nur Scheißkunden bekomme. Und habe dann angefangen, tatsächlich mit Social Media. Ich habe das bei diesem Frühstück beschlossen, ich mache jetzt Social Media. Und ich habe dann danach sofort Erfolg gehabt. Natürlich nicht. Sondern es hat erst mal 3, 4 Jahre gedauert, bis ich da nochmal über Social Media Scheiße gefressen habe. Und dann irgendwann mal habe ich die Social Media Formel geknackt und konnte innerhalb von 3, 4 Jahren über 1.000 Neukunden über Social Media gewinnen. Und ja, dann hatte ich als Makler 1.200 bis 1.500 Kunden circa in Betreuung in meinem größten, sag ich mal, Hart Geld-Maklerzeiten, kann man dazu mal sagen, in meiner ersten Maklerkarriere. Und irgendwann mal haben mich die Kunden so sehr ausgelastet, dass ich dann irgendwann mal sagte, ich möchte gar keine Neukunden mehr haben. Und habe dann irgendwann mal angefangen, weil mich viele Kollegen gefragt haben, irgendwie zu schulen, zu coachen. Das war 2018. Und habe dann 2018 mit Coaching angefangen und das ist ein bisschen eskaliert. Am Anfang dachte ich, ich kann damit irgendwie vielleicht nochmal 100.000 Euro im Jahr machen zusätzlich. Und das ist dann so gewesen, dass ich dann ab dem Tag, wo ich öffentlich gesagt habe, ich coache, haben wir jeden Monat 6-stellige Umsätze gemacht mit Coaching und habe dann jetzt zwischenzeitlich habe ich hier 15, 16 Mitarbeiter bei mir, die bei mir arbeiten, die mit mir ja unsere Vermittler coachen, die wir haben. Wir beraten mittlerweile Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Finanzvertriebler, Struckis, Baufinanzierungs ja, Kollegen, die nur Baufinanzierung zum Beispiel machen, Kollegen, die nur Investment machen. Und insgesamt haben wir bis dato über 1.000 Vermittler gecoacht. Und ja, wir haben einige ja, sehr spannende Erfolgsgeschichten im Markt geschrieben. Unter anderem den allseits bekannten, unseren gemeinsamen Freund Sam, den wir ein bisschen skaliert haben. Und viele weitere Kollegen aus dem Makler. Vertreter, aber auch Strukturvertrieb. Das heißt, ich bin da nicht so negativ eingestellt. Ich kann Russland verstehen, wenn er gegenüber Strukturvertrieben negativ eingestellt ist. War ich lange Zeit auch. Aber ich denke, überall in jedem Vertriebsweg gibt es gute und schlechte Leute. Und wir wollen uns auf die Guten fokussieren und die noch besser machen im Endeffekt. Ja?
Mit Sicherheit. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier schlecht oder böse oder sonst irgendwas gegenüber Strukturvertrieben eingestellt bin. Ganz im Gegenteil, wir haben ja neulich auch bei Profil noch eine Podcast-Episode aufgenommen, die heute übrigens rausgekommen ist, die sich gerade mit diesem Thema nochmal ganz, ganz extrem beschäftigt. Und um es nochmal hier erwähnen zu dürfen, es geht gar nicht darum, Strukturvertriebe irgendwie schlecht zu reden oder zu sagen, die sind schlecht, sondern vielmehr darum, eine Grundlage dafür zu schaffen, damit Leute entscheiden können, ob sie gerne Strukturvertriebler bleiben wollen oder nicht. Weil für jeden Vertriebsweg gibt es gute Gründe. Aber ich glaube, mit deiner 17-jährigen Erfahrung wirst du bestätigen können, dass die guten Gründe, insbesondere für die Maklerschaft im Vertrieb, nicht häufig gespielt werden. Also das ist
Ja,
zumindest
stimmt.
meine
Also wie
Erfahrung.
gesagt, viele, die zwischen den Vertriebswegen, früher war es ja noch krasser als heute, ne? Ich meine, heute gibt es ja Social Media, heute gibt es ja deinen Podcast, meinen Podcast, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Also damals, als ich angefangen habe, vor 17 Jahren, da waren die Hürden oder die Wände, die Mauern zwischen den Vertriebswegen enorm viel höher. Also damals wusste niemand, wie er was verdient, wie jemand die Beratung macht. Es gab sehr, sehr viele Vorurteile, weil man bekommt hier in der Regel, also es ist ein Spruch von Tim Wolf, einem der bekanntesten DVAGler, aber das stimmt auch tatsächlich. Man bekommt ja meistens nur die schlecht beratenden Kunden der Gegenseite zu sehen. Ja, das bedeutet, wenn man dann irgendwann mal in so eine Beratung reingeht, kriegt man meistens eher die Unzufriedenen. Ich meine, ich habe auch schon zufriedene Kunden gesehen, die von Kollegen kamen und die waren auch beschissen beraten. Aber ganz, ganz häufig sind das eher die Leute, die halt auch dann schlecht betreut werden, die dann versuchen, irgendwie zu wechseln. Und wie gesagt, vor 17 Jahren, als ich angefangen habe, war das undenkbar, dass man mal zum Beispiel mit einem Vermögensberater irgendwo aufs Essen geht oder dass man irgendwie mit einem Versicherungsvertreter befreundet ist oder sowas. Das heißt, da waren halt die Vorbehalte noch viel krasser. Und durch die heutige Zeit, wie du schon richtig gesagt hast, und das finde ich auch gut, dass man gut aufklären kann, ja, und dass man im Endeffekt den Leuten helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Und was ich halt immer verurteile, ist, wenn irgendwelche Lügen stattfinden, wenn irgendwas schlecht geredet wird, was eigentlich auch gute Vorteile und gute Seiten hat. Von daher, jede Seite hat ihre Vorteile, jede Seite hat Argumente pro und contra. Von daher, ich bin da eher der Entspannte, der, sage ich mal, nicht unbedingt für irgendeinen Weg sich jetzt aktuell stark macht. Ich bin selbst aus guten Gründen Versicherungsmakler, aber ich kann auch gut die Leute verstehen, die aus guten Gründen zum Beispiel Strucke sind. Ja.
Ja, sicherlich, sicherlich. Also wie gesagt, ich spreche das keinem ab. Wer alle Fakten kennt und gerne im Strukturvertrieb bleibt, dem sei es gegönnt. Ich habe nur ein bisschen eine andere Einstellung zu dieser ganzen Thematik. Also das, was Tim Wolf sagt, dass man immer die unzufriedenen Kunden bekommt, würde ich nicht mal bestätigen. Ich glaube, es ist eher so, dass man die aufgeklärten Kunden bekommt. Die nicht aufgeklärten Kunden, die bekommt man nicht zu Gesicht, weil die glauben, dass das, was sie dort bekommen, der Standard ist und sind dann dementsprechend auch zufrieden. Das führt dabei, glaube ich, in eine etwas andere Thematik heute. Wobei, vielleicht können wir das später, wenn wir das eigentliche Thema des
Wir können
Podcasts
ja dazu
machen.
sprechen,
Ja.
weil früher, das ist auch etwas, was für mich spannend ist, früher waren die Produkte auch viel schlechter und man konnte pauschal meistens sagen, Strukturvertrieb hat die schlechteren Produkte oder die Gesellschaften, die da ja, präsentiert werden, die haben zum Beispiel irgendwie schlechtere Leistungen, schlechtere Kostenquoten und so weiter und so fort. Ich wusste schon, wenn ich irgendwie einen Ordner von der auf den Tisch bekomme, wusste ich schon, was präsentiert wird. Und ich wusste, ich kann das locker preislich und von Leistung erschlagen.
Das ist ja
Das
heute
hat
nicht
mir
anders.
zu.
Aber das ist ja heute
Ne?
nicht anders. Das ist mal ganz ehrlich. Das ist heute nicht anders. Wenn
Kommt
ich
drauf an.
weiß, wenn ich weiß, dass ich einen Kunden habe, der bei der irgendwo beraten ist und da kann man als
Ja.
Vertrieb XY reinstellen, dann habe ich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit einen Kunden, weil ich.
Ja, aber man kann nicht mehr grundsätzlich sagen, dass die Tarife komplett irgendwie überteuert, komplett irgendwie mit Lücken sind. Ja, einfaches Beispiel. Ganz früh, als ich angefangen habe, war das sogar noch gang und gäbe, dass man irgendwie bei so einem Produkt wie irgendwie Privathaftpflicht, ja, dass es da keine Ausfalldeckung gab. Ja, so. Das heißt, die Leute hatten irgendwie so alte Tarife, die waren richtig schlecht. Ist ja auch eher so, wenn du irgendwie einmal irgendwas verkauft bekommst, du bekommst irgendwie einmal eine Beratung zu den ganzen Verträgen und dann wird nie wieder irgendwie drüber geschaut, ja. Und da habe ich vor 17 Jahren sehr, sehr oft Verträge zum Beispiel gefunden, die hatten keine Ausfalldeckung, ja. So. Und dieses Problem wird heute nach und nach und nach und nach gelöst, ja. Das heißt, es gibt zum Beispiel, glaube ich, gar keinen Vertrieb mehr, der oder keine Ausschließlichkeit mehr, die wirklich sowas verkaufen kann überhaupt. Ne? Früher war es ja auch so, dass beispielsweise auch Fondspolicen, die waren auch nicht gang und gäbe. Das heißt, irgendwann mal hatte jeder Vertrieb, jede Gesellschaft hatte Fondspolicen. Heutzutage hat sogar Debiker Fondspolicen. Früher wussten wir, wenn du irgendwie bei einem Kunden auftrittst, der irgendwie eine Debiker-Anbindung hat, ja, dann wussten wir Fondspolicen oder ETFs oder Fonds oder whatever. So, hat auf gar keinen Fall gehabt, weil Debiker hat ja immer die Fahne hochgehalten. Wir sind kapitalgebundene LV, so ungefähr. Und selbst die sind heute mittlerweile fortschrittlicher. Naja, gut, hatte ja andere Gründe im Endeffekt, ja, die Niedrigzinsphase und alles andere. Aber solche Punkte im Endeffekt, wo man sagt, brutale Kardinalsfehler, ja, so, die gibt es nicht mehr. Und natürlich, klar, wenn ich jetzt heute sage, ich habe jetzt ein Tip-Top-Maklerprodukt, dann kann es günstiger sein, kann es besser sein. Aber man kann jetzt nicht mehr sagen, dass grundsätzlich alles, was dort verkauft wird, Müll ist. Ja? Und das war eben früher der Fall. Und heute denke ich, ist es halt, hat sich das zumindest gebessert. Ja?
Ja, also da finde ich sehr, sehr spannend, dass du uns hier Einblicke aus den letzten 17 Jahren gibst. So wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, hattest du weder von deiner Kindesstube an den Wunsch, in der Versicherungsbranche tätig zu sein, noch hattest du einen raketenmäßigen Start, der dich to the moon geschossen hat und dich direkt siebenstellige Umsätze verdienen lassen hat. Das heißt, so wie ich das jetzt rausgehört habe, hast du eigentlich mehr oder weniger alles durch, was es in den letzten 17 Jahren gab.
Ja.
Wie Bushido sagen würde, von der Skyline zum Bordstein und wieder zurück. Ne?
Eigentlich von Bordstein zur Skyline, ja.
Vom
So.
Bordstein zur
Bisher musste ich
Skyline.
noch nie zurück. Bisher musste ich noch nicht zurück. Hoffentlich werde ich das auch nicht, ja.
Ja.
Und wenn, dann muss ich, wenn ich wieder am Bordstein lande, wird das relativ schnell gehen, dass ich wieder auf Skyline bin, weil ich die Fähigkeiten, die ich habe, dass man Neukunden gewinnen kann über Social Media, dass man verkaufen kann. Dazu kommen wir gleich, dass man die fachlichen Fähigkeiten hat, ja. Die kann man mir nicht mehr nehmen. Außer ich liege wirklich dann komplett im Koma, ja.
Ja, aber das Spannende ist ja, so wie ich das rausgehört habe, ist dein in Anführungszeichen Hauptbusiness, das Business, mit dem du die größten Umsätze schreibst, dein Coaching-Business.
Ja.
Wobei du aber parallel weiterhin Versicherungsmakler bist, auch deine Kunden weiterhin betreust mit deinem Team und auch ab und zu mal noch neue Kunden akquirierst. Ist das so richtig?
Ja. Ich konnte mich dagegen wehren. Also es ist ja auch so. Ich meine, ich mache ja sehr, sehr viel Content. Ja, also wer mir noch nicht folgt auf sozialen Medien, also wer noch nicht auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder YouTube mir folgt oder Spotify, der sollte das mal machen. Ich hau sehr viel Content raus und da ist natürlich sehr viel auch fachlicher Content dabei, der den Kollegen zeigen soll, wie richtig geiler Versicherungskontent funktioniert. Zum Beispiel auf Instagram poste ich relativ viele Versicherungsmemes. Die sind eigentlich hilarious dann für die Kollegen. Aber auch natürlich ziehen die ab und zu halt neue Kunden an. Und die meisten Kunden, die meisten Kundenanfragen, die ich bekomme, die reiche ich an Kollegen weiter aus dem Coaching. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir anfragt und der ist aus einer bestimmten Zielgruppe, sagen wir mal, ja, der ist Soldat, ja, dann würde ich den direkt im Endeffekt an Ruslan oder Sam weitergeben. Weil ich weiß, die sind halt absolute Spezialisten in dem Thema und bevor ich mich da einlese oder bevor ich mich da fortbilde, kann ich sicherlich nicht so schnell und so gut die beraten, wie es Ruslan und Sam könnte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Kunden bekomme aus meiner Zielgruppe, also meine Zielgruppe sind jetzt in erster Linie Unternehmer aus dem digitalen Space, ja, also ich versichere sehr viele Coaches, Social Media Agenturen, ja, digitale Businesses
Uhrenträger.
im Endeffekt. Bitte?
Uhrenträger.
Uhrenträger, ja, Luxusuhrenträger. Wir haben einen eigenen Tarif für Luxusuhren, für Rolex, für Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, wenn es sein muss, ja. Also wir haben für alle Uhren eine Lösung. Dann habe ich natürlich halt dort meine Zielgruppe, die kann ich sehr, sehr gut bedienen. Und ich habe hier einen Mitarbeiter quasi, der mir zuarbeitet im Versicherungsmaklergeschäft und da machen wir auch jeden Monat unsere fünfstelligen Umsätze nebenbei. Also ich habe da nicht sehr viel Zeit, die ich da investiere, aber wir schreiben da auch ja, relativ viel Gewerbe, relativ viel, wie gesagt, von diesen Uhrenversicherungen und relativ viel private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, weil ich sage jetzt gerade relativ viel, also fünfstelliger Monat ist eigentlich nicht viel für einen guten Vermittler, aber für die Zeit, die ich da aufwende, ist es eigentlich am Ende ganz okay, ja.
Ja.
Und die ganze Geschichte ist ja die, ich bin ja immer noch fachlich einer der besten Vermittler in Deutschland. Ich meine, ich kann es ja jetzt behaupten, ich könnte es ja das weder wissen noch widerlegen, aber ich glaube, Russland weiß es mittlerweile, wir hatten ja schon die eine oder andere Fachgespräche. Und das ist auch einer der Alleinstellungsmerkmale von mir. Ich war ja so lange erfolglos, ich habe ja die ganze Zeit versucht, durch Fachexpertise zum Experten zu werden, den Leute anerkennen. Das funktioniert aber nicht durch Fachexpertise, das funktioniert eigentlich, wie gesagt, durch Marketing, durch Social Media musst du den Leuten dann einimpfen, dass du ein geiler Experte bist. Und ich habe das früher nicht gewusst. Ich dachte, wenn ich ein Experte bin, werden mich die Leute auch als Experten anerkennen. Und das ist halt leider nicht der Fall. Und das hat mich aber Jahre meines Lebens gekostet, wo ich zum richtigen Versicherungsnerd wurde. Also wenn du mich jetzt fragst, also welche PKV-Leistungen sind wichtig, erklär mir mal die und die Klausel bei Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Transportversicherung, Bürgschaftsversicherung, egal was, nenn mir irgendeine Scheißsparte. Ich kann dir ganz genau sagen, welche Versicherer das machen, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Das war halt im Endeffekt mein Beruf jahrelang, mich mit allem auszukennen, aber wenig Umsatz zu machen.
Ich verkaufe nicht, ich berate.
Ich verkaufe nicht, ich berate. Also ich war der allergeilste Berater. Ich habe auch den Handle. Ich hab ja den Profilnamen @Honorarberater bei Twitter. Manche von euch kennen ja Twitter. Das ist irgendwann mal, glaube ich, 2000er Jahre auch groß geworden. Und ich bin der @Honorarberater auf Twitter. Ich habe ganz, ganz früh schon versucht, Honorarberatung zu machen, bis ich dann gemerkt habe, bei Honorarberatung musst du eigentlich viel, viel besser verkaufen können als eigentlich bei
Beraten.
Provisionsberatung. Und das war mein Todesstoß als Honorarberater, weil ich konnte nicht verkaufen. Aber ich habe es jahrelang wirklich versucht. Ja.
Ja. Aber das ist ja das Spannende, deswegen habe ich das Ganze nochmal angesprochen, weil wir ja gerade über ein sehr, sehr wichtiges Thema heute sprechen wollen. Bei dir ist es nicht so wie bei vielen Coaches, dass du dir halt irgendwie Fachwissen angelesen hast oder dir praktisches Wissen irgendwie angelesen hast und dass du jetzt für teuer Geld weiterverkaufst, sondern du hast sehr, sehr viele Jahre lang daran gearbeitet, aus dir einen guten Makler zu machen, was sehr, sehr viele Jahre lang Schmerz und Arbeit bedeutet hat, so wie ich das rausgehört habe. Und hast dich aus dem, wie soll ich das fast schon sagen, also aus der ungünstigen Situation eines unerfolgreichen Maklers, der nicht verkaufen kann, zu dem hochgearbeitet, der du heute bist, nämlich einer der bekanntesten Makler der ganzen Branche, einer der bekanntesten Coaches der ganzen Branche. Und auch die Coaching-Ergebnisse, beziehungsweise die Ergebnisse deiner Coaches sprechen ja dafür, dass das, was du da erzählst, schon irgendwie Hand und Fuß hast. Das heißt, wenn wir heute über Premium-Kunden sprechen wollen, ist das nicht nur blanke Theorie, sondern hast du schon auch ein bisschen was, was du aus der Praxis erzählen kannst,
Ja,
richtig?
mein Erfolg kam über Nacht, aber ich habe dafür mir 13 Jahre den Arsch aufgerissen. Also das kann man wirklich so sagen. Und wenn ich etwas anders machen würde heute, ich würde mir halt viel, viel früher Mentoren suchen. Ich würde mir viel, viel früher erfolgreiche Leute suchen, an die ich mich ranhänge. Und ohne Ego, ohne irgendwie ja, besserwisserisch zu sein, würde ich mir halt von denen halt einfach alles reinziehen, was es gibt. Aber es gab es früher nicht. Früher gab es sowas nicht. Früher war die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu werden, dass du durch Zufall wirklich bei einem erfolgreichen Vermittler gelandet bist. Ja? Das heißt, du hast durch Zufall vielleicht irgendwann mal bei einem Makler angefangen, der erfolgreich ist. Du hast durch Zufall jemanden aus dem Strukturvertrieb gehabt, der deine Führungskraft ist und der dir das auch beibringen wollte. Das Spannende ist ja Folgendes. Die meisten Vertriebler sind ja erfolgreich aufgrund von irgendeiner Fähigkeit, die sie irgendwie automatisch irgendwie haben. So, manche Leute können einfach sehr gut labern. Also manche Leute sind einfach, die können dir einfach wirklich richtig krass aufschwatzen, die sind super sympathisch und deswegen sind die Menschen einfach denen gegenüber aufgeschlossen. Ist einfach so ein Typ, ja, der kann egal was erzählen. Eine meiner Führungskräfte, so, wenn er mir gesagt hätte, so, ich habe leider nicht viel mit ihm zusammengearbeitet, das war der Gründer dieser kleineren Maklerfirma in München. So, und der war früher sehr, sehr erfolgreich mit bei OVB. Der war quasi auf einer Stufe mit Maschmeyer, bevor Maschmeyer da rausgegangen ist, im Endeffekt. Ne? Und wenn der Bernhard, also so hieß der, wenn der Bernhard dir irgendwas erzählt, es gibt manche Menschen, die haben einfach so ein Talent, der könnte dir erzählen, der Mond ist viereckig und du weißt, der Mond ist rund. Aber solange dir das erzählt, du glaubst das. So, du wirst es glauben. Der kann dir erzählen, der Mond ist viereckig und du sagst, ja, Bro, aber der Mond ist rund. Sagt er, nee, nee, ich habe gute Beweise dafür, dass das nur eine optische Täuschung ist. Der Mond ist viereckig, glaub mir einfach. Und du glaubst ihm das. Das ist einfach genial. Und solche Leute sind zum Beispiel im Strukturvertrieb extrem erfolgreich, weil die einfach dieses Gehen haben, wie die Leute ziehen. Ja? Es gibt einfach geniale Leute, geniale Redner, die haben das einfach mehr oder weniger ja, angeboren, Natürlich werden die immer besser auch beim Labern. Natürlich werden die immer besser beim Verkaufen. Natürlich werden die immer besser beim Präsentieren. Aber es gibt einfach manche Leute, die haben bestimmte Fähigkeiten. Oder manche Menschen, das lernst du beim Boden beispielsweise, weil ich ja leider oder zum Glück noch nie. Disziplin. Disziplin ist auch eine Fähigkeit, die kann man grundsätzlich lernen. Aber manche Leute sind durch ihre Kindheit, durch ihren Beruf auf Disziplin mehr geprägt. Und das ist eine verdammte Superkraft. Also wer diszipliniert, fleißig zum Beispiel Kaltakquise macht, der wird unweigerlich zum Millionär. Ich konnte es nicht. So. Und die meisten von diesen Menschen können es sich aber nicht beibringen. Das heißt, wenn die geilen Führungskräfte, wenn die geilen Vertriebler aus den Vertrieben es jemandem beibringen könnten, so wirklich, also skalierfähig, also quasi man hat bestimmte Regeln und wenn man diese Regeln befolgt, wird man auch erfolgreich. Dann hätten wir nur Millionäre im Vertrieb. Haben wir aber nicht. Die meisten im Vertrieb verdienen irgendwas zwischen 20.000 und 50.000 Euro im Jahr. Nicht im Monat, im Jahr. 20.000 bis 50.000, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sind dafür selbstständig und glauben, eines Tages erfolgreich sein zu können, indem sie irgendwelche Strategien und Taktiken anwenden, aus der Steinzeit, irgendwo an der Tankstelle rumstehen, nämlich Leute anlabern, ja? So. Ja, okay, wenn du so ein super geiler Supertyp bist, dann wirst du sogar wahrscheinlich unter der Brücke Mitarbeiter finden oder Kunden. So, die du motivierst, dass die für dich arbeiten. Aber wenn du halt nicht so ein super geiler Supertyp bist oder super diszipliniert oder irgendwie andere eine Superkraft hast, ja, so, manche sind einfach super hübsch, ja, so also hübsche Menschen, so wie ich zum Beispiel, gehen ja auch mit einem Vorteil durchs Leben, ja. So, also, am Ende des Tages ist es so, manche haben dann bestimmte Sachen, die sie nicht klonen, nicht kopieren können. Und das zeigt halt einfach der Vertrieb, der Finanzvertrieb. Wenn es einen Weg gäbe, die Leute wirklich, sag ich mal, erfolgreich zu machen, nachweislich, so, dann hätten die Vertriebe das ja schon lange geknackt und hätten ja nur noch irgendwie Generäle, Admiräle, Sechser, P6er, P7er, whatever wie die heißen, Profiberater, die alle irgendwie siebenstellig im Jahr verdienen. Haben sie aber nicht.
Das ist auch die Sache, die ich beobachten konnte, als ich noch im Vertrieb war. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu unserem Thema, weil ich persönlich habe mal gelernt, als ich noch im Vertrieb war, dass das Beratungsmotto ist, wir beraten Deutschland. Also stumpf gesagt, alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird beraten. Und wehe, du hast die Kfz-Saison verpasst und deine Kunden nicht angerufen, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Ne?
Ja, Ruslan, wir haben hier jetzt Oktober. Warum machst du jetzt kein Kfz? Was ist los?
Ja,
So.
genau. Ne? So. Also sorry to say, aber ich glaube, ich würde lieber mich bei Penny an der Kasse einstellen lassen, als aktiv Kfz-Geschäft zu betreiben.
No
Ne?
front, no front gegen Penny.
No front gegen Penny, aber ja, es gibt aus meiner Sicht nichts Anständigeres und Lästigeres und es gibt keine Sparte, die ich mehr hasse als Kfz. Ne? Bei dem einen oder anderen Kunden mache ich das einfach aus der Vollständigkeit halber, weil die eben meine Kunden sind und ich keinen Bock habe, die irgendwo anders hinzuschicken. Aber auch da gebe ich das lieber der Assistenz, die das berechnen soll und die das machen soll, bevor ich mich aktiv hinsetze und die Leute auch Kfz akquiriere. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich finde, ein spannendes Thema ist, was du gerade gesagt hast. Erstens, im Vertrieb sind nicht alle Millionäre. Oder überhaupt mal irgendwie über
Die
sechsstellig im
wenigsten.
Jahr. Ne? So. Und diejenigen, die es sind, sind ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentsatz, die da wirklich irgendwie Geld verdienen. Und vor allem von den allermeisten Vertrieblern, die ich jetzt inzwischen kennengelernt habe, querbeet durch alle Vertriebe hinweg, da hat keiner irgendwie vorzuweisen, dass er irgendwie nennenswerte Premium-Kunden hat, unter dem Begriff, was ich als Premium-Kunden verstehen würde. Also, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie ich einen Premium-Kunden verstehe, was würdest du sagen, aus deiner Definition ist ein Premium-Kunde? Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass es jetzt nicht derjenige ist, der will, dass man zweimal im Jahr seine Kfz-Versicherung vergleicht und irgendwie seine Haftpflicht jedes Jahr wechselt, sondern das muss irgendwas anderes sein. Also, wie definierst du für dich einen Premium-Kunden?
Also es gibt verschiedene Wege und es gibt natürlich verschiedene Definitionen. Ja. In erster Linie zeichnet sich ein Premium-Kunde durch den, sag ich mal, wirtschaftlichen Wert aus. Ja. Das heißt, er sollte ja, überdurchschnittlich verdienen und wenn er überdurchschnittlich verdient, hat er auch überdurchschnittlich Geld zur Verfügung, um zum Beispiel ja, anzulegen, um sich zu versichern, um Kapital, Vermögen aufzubauen, Immobilien aufzubauen und so weiter. Ja. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, das habe ich früher auch nicht gewusst, das ist zum Beispiel ein wertvoller Goldnugget für eure Zuhörer. Wir haben festgestellt, jemand, der irgendwie jetzt aktuell in Deutschland irgendwie 1500 bis 2000 Euro netto verdient, der hat aktuell eigentlich gar keine Möglichkeiten, irgendwas zu sparen oder irgendwas wegzulegen oder sich vernünftig irgendwie zu versichern oder sein Altersvorsorgeproblem zu lösen, weil einfach der Lebensstandard, den man in Deutschland halt eben hat, der lässt es einfach nicht zu. Man könnte ja zum Beispiel super frugal leben. Ich sage jetzt zu frugal auch immer geizig. Ja? Das heißt, man könnte ein super Geizhals sein. Man könnte irgendwie seinen Eltern auf der Tasche liegen oder der Gesellschaft auf der Tasche liegen, indem man irgendwie, keine Ahnung, bei der Tafel irgendwie wirklich bedürftigen Leuten Essen wegnimmt oder sonstiges, ne? So, und man könnte durch extremen Geiz, könnte man sich Geld irgendwie freipressen, aber die meisten Menschen halten das einfach nicht durch, ja? Das bedeutet, allein wenn ich sage, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe ein eigenes Auto, ich habe ein bisschen Spaß ab und zu im Leben, dann habe ich in der Regel irgendwo einen Lebensstandard von 1800 bis 2000 Euro netto im Monat. Menschen, die aber zum Beispiel das Doppelte verdienen, Menschen, die zum Beispiel 4000 und mehr netto haben, die haben in der Regel einen nicht viel höheren Lebensstandard wie normale Menschen. Das bedeutet, die geben vielleicht im Monat 2400 Euro aus und haben aber trotzdem 1600 Euro im Monat Überschuss oder noch mehr. Dann kommt noch dazu, dass diese Menschen in der Regel auch schlauere finanzielle Entscheidungen treffen. Weil, seien wir uns mal einfach mal ehrlich, in der Schule wird dir nichts über Geld beigebracht. Und das, was du über Geld lernst und auch das, was du über Geld denkst, zum Beispiel viele Menschen halten ihr Geld für schlecht, für böse, weil die Eltern, die streiten sich immer wegen Geld als Beispiel, ne? Wenn das Geld knapp ist, ist das Geld immer so ein Reizthema, ja? Und dann kriegt man das als Kind mit. Und dann denkt man sich plötzlich, ja, Geld ist ja irgendwas Böses, weil mein Mama und mein Papa, die streiten sich ständig darüber. Und dann lernt man auch nicht aktiv etwas über Geld, über Finanzen, wie man Geld verdient und so weiter und so fort. Und wechselt dann ja eher im Geringverdiener oder sag ich mal, im alltäglichen sag ich mal, Verdienermilieu auf, ja, als Durchschnittsverdiener. Und diese Menschen, natürlich kann man denen helfen oder man kann es versuchen, aber keine Hände, keine Kekse. Also wenn jemand kein verfügbares Einkommen hat, zum Sparen, dann kannst du mit ihm Zwei-Konten-Modell, Drei-Konten-Modell, Acht-Konten-Modell machen. So, du kannst ihm irgendwie verbieten, Red Bull zu kaufen. Du kannst ihm verbieten, irgendwie Süßigkeiten zu essen. Du kannst ihm verbieten, irgendwie Netflix zu abonnieren. So, du kannst ihm halt ganz viele Sachen verbieten. Und manche Leute haben ja auch die Disziplin, dass sie das auch durchziehen. Aber der einfachste Weg, wie man eigentlich aus der Armut und wie man, sage ich mal, aus dem Prekariat rauskommt und für sich und seine Familie gut sorgen kann, ist, indem man einfach mehr Geld verdient. Und das bedeutet, die Menschen, die mehr Geld verdienen, haben in der Regel auch eine höhere Qualifikation. Die haben eine höhere Ausbildung. Die haben manchmal mehr im Hirn, also meistens im Schnitt. Die kommen aus einem anderen Elternhaus teilweise. Also, das bedeutet, ihnen wurde zum Beispiel über Geld was Positives beigebracht bei ihren Eltern. Und es ist ja auch so, dass wenn Sie zum Beispiel eines Tages was erben, dann erben die überhaupt irgendwas. Und Menschen, die aus der Unterschicht kommen, wie gesagt, in Deutschland bin ich eigentlich auch Unterschicht. Also wir sprechen hier eigentlich, das will ich auch klarstellen, wir wollen hier niemanden runtersetzen. Wir wollen hier niemanden runtersetzen, der wenig Geld verdient. Wir wollen hier keine geringverdiener Kollegen aus dem Finanzvertrieb runtersetzen, die auch am Anfang stehen und auch jetzt 20, 30.000 Euro vielleicht im Jahr verdienen. So, wir wollen es einfach nur gesamtwirtschaftlich nüchtern betrachten. Und nüchtern betrachtet hat eine Person mit wenig Einkommen, hat einfach wenig Möglichkeiten, etwas aus sich zu machen. Ja,
Ja,
so.
aber Vladi, um hier jetzt einmal kurz einzugreifen, ich glaube, das ist jetzt auch irgendwo eine Sache, die man nicht wirklich rechtfertigen muss. Also ich glaube, es liegt auf der Hand, dass jemand, der mehr verdient, potenziell mehr zum Sparen, auf die Seite legen hat, als jemand, der
Ja.
weniger verdient.
Und ich
Ich
weiß
glaube.
auch gar nicht, wie sind die Vertriebe oder wie ist dann irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen, dass man Menschen ohne Geld zu Geld beraten sollte. Also als Finanzberater, so sagen wir mal vor 100 Jahren oder sagen wir vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren, ist es klar, dass nur die Leute sich mit Geld beschäftigt haben, die Geld auch hatten. So, das ist einfach ein shiny object, dass man einfach sagt, ich kann jeden retten, egal wer zu mir kommt, ich kann den zum vermögenden Menschen machen, weil ich bin ja Vermögensberater. So. Oder ich kann dir helfen, das 2-3-Kontensystem umzusetzen. Ja, einer von 100 macht das vielleicht.
Ja, ist
Aber
schon
die
vollkommen
meisten
in
kriegen das
Ordnung,
nicht hin.
aber also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass es häufig halt wirklich Zeitverschwendung ist. Also ich habe ja in meiner Anfangszeit auch versucht, der Samariter zu sein, die Leute zu retten und denen, was weiß ich, irgendwelche Geldprinzipien beizubringen. 2, 3 Kontenmodelle, wie sie Geld zur Seite sparen, sonst irgendwas. Ich habe einen Haufen Zeit dafür aufgewendet und eine Sache habe ich nicht getan, nämlich Geld dabei verdient. Na, egal, ob es
Natürlich.
jetzt ein 25-Euro-Depot war, was man irgendwo platziert hat, wo es halt wirklich nichts gibt, wo man dran verdient.
Gibt keine Kohle, ja.
Ja, außer dann, hey, das ist weniger geworden, warum hast du mir das verkauft? Ne, was
Ja.
man da auch nicht vergessen darf. Bis hin zu irgendwo sinnvollen Absicherungen, wie einer Unfallversicherung oder einer Berufsfähigkeitsversicherung, wo man sagt, hey, bist Alleinverdiener in deiner Familie, wenn dir was passiert, bist du am Arsch. Was dann wieder weggekündigt wird, weil irgendwie in neue Felgen fürs Auto gekauft werden. Also
Richtig.
das ist nicht mal böse gemeint, aber rein wirtschaftlich und unternehmerisch gedacht, finde ich das. Ist es nicht sinnvoll, Zeit in Menschen zu investieren, die die Zeit nicht wertschätzen können oder wollen?
Genau, das heißt, wir wollen ja die Leute nicht diskriminieren. Also, aber zuerst musst du ja an dich selbst denken, als Unternehmer. Zuerst willst du für dich und deine Familie ein sicheres Business haben, ja? Und das kannst du aufbauen mit Leuten mit Geld, weil du bist Finanzberater, du bist Berater in Gelddingen, ja? Und jetzt kommt das Zweite. Ich habe letztens darüber gesprochen in Berlin bei der Hauptstadtmesse mit Stefan Peters, ja? Und Stefan Peters war ja früher auch Vermögensberater. Und auch er hat ja die ganze Geschichte durchgemacht mit hier Hartgeldkunden, Geringverdienerfamilien und so weiter und so fort, ne? Auch wieder wirklich nicht böse gemeint. Und ich habe dem eine Beobachtung von mir mitgeteilt, die wird auch bei uns im Coaching sehr intensiv gelehrt. Menschen mit höherem Einkommen haben in der Regel auch ein höheres Verantwortungsbewusstsein und einen höheren Zeithorizont. Weil wenn du jetzt zum Beispiel heute eine Ausbildung machst, dann hast du im Endeffekt ein Commitment für die nächsten 3 Jahre, und du musst dein Leben irgendwie für die nächsten 2, 3 Jahre planen. Wenn du heute zum Beispiel ein Studium machst, dann hast du ein Commitment auf vielleicht 4, 5 Jahre und du musst dein Leben 4, 5 Jahre im Voraus planen und du hast dann eine gewisse Langfristigkeit, weil du gehst jetzt in Vorlesung, du lernst jetzt etwas, du studierst jetzt etwas und dann später verdienst du dann mehr Geld als Arzt, Jurist, Ingenieur und so weiter und so fort. Wenn du Unternehmer bist, ich als Unternehmer, ich habe eine Verantwortung, ich muss jahrelang im Voraus planen. Solche Familien, so Unternehmerdynastien, ja, wie jetzt die Milliardäre sind, die müssen auf Generationen planen. Das bedeutet, die überlegen sich, was ich heute tue, welche Auswirkungen hat es für mich, meine Familie und meine Welt oder mein Unternehmen in den nächsten 50, 100, 200, 500 Jahren im Endeffekt, ja. So, und jetzt ist das Thema diese Langfristigkeit. Wenn ich aber, und meine Frau hat zum Beispiel im Handel gearbeitet, und da waren halt Menschen, die dort beschäftigt waren, halt aus dem, ja, also die haben zwar eigentlich relativ gut verdient, aber um im Handel, Einzelhandel zu arbeiten, brauchst du jetzt nicht eine gewisse Ausbildung, du musst einfach nur am Tag irgendwie 4 bis 8 Stunden Zeit haben, ja. Die dachten von Schichtplan zu Schichtplan, wortwörtlich. Das bedeutet, meine Frau, die war Filialleiterin, war auch mehr oder weniger die einzige Ausgebildete in der Filiale. Und die hat regelmäßig zum Beispiel wunschfrei quasi genehmigen müssen, weil denen eine Woche vorher eingefallen ist, ach, ich muss ja nächste Woche arbeiten, da hat mein Mann Geburtstag. Das bedeutet, der Geburtstag ist einmal im Jahr. Das heißt, ich hätte schon ein Jahr vorher mir für diesen Tag frei nehmen können, Urlaub eintragen können. Aber die Menschen, die haben einen Schichtplan von 2 bis 4 Wochen und genauso weit ist ihre Weitsicht. Und jetzt versuche einen Menschen, der einen Zeithorizont hat von 4 Wochen, versucht ihm mal eine Alterslücke zu verkaufen. Mit einem Horizont von 40 Jahren.
Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ne? Das wird schwierig. Und vor allem, da kannst du auch ein guter Verkäufer sein und das wirklich auch das Produkt platzieren und auch verkaufen. Die Frage ist aber, wie lange bleibt das da? Überlegt euch
Richtig.
die 5-jährige Stornohaftung.
Ganz genau, das ist eben das Nächste. Verkaufen kann ich viel, aber ob das bestandskräftig ist. Und wir haben das auch analysiert. Wir haben analysiert, wie entsteht Storno. Es gibt natürlich diesen Frühstorno. Ja, der Frühstorno ist halt dann, wenn zum Beispiel der Kunde wieder ruft Oder wenn der Kunde nach dem Beitrag irgendwie kündigt und so weiter und so fort. Ne? Dieser Frühstorn entsteht, wenn du halt falsch verkauft hast. Ja? Das heißt, du hast den Kunden jetzt den Einwand nicht gefunden oder es gibt irgendwie einen Mitbewerber, der dann nochmal irgendwie reinschneit. Und meistens ist es aber so, dass der Kunde dann nach dem Abschluss feststellt, oh, ja, jetzt habe ich 200 € Altersvorsorge abgeschlossen, ich habe die 200 € aber gar nicht. So, und dann kündigt er im Endeffekt. Ne? So. Und ich habe mich kurz gefreut, habe auf die Abrechnung geschaut, habe ich ihm ein paar 1.000 € verdient und dann die nächste Abrechnung, jawohl, wieder miese. So. Und in diesen, sage ich mal, wellenartigen Bewegungen bewegen sich die meisten Finanzberater. Die schreiben Umsatz, dann geht er in Storno, schreiben die noch mehr Umsatz, dann geht er noch mehr in Storno, bis man irgendwann mal gar keinen Bock mehr hat auf diesen, sage ich mal, auf dieses Auf und Ab der Gefühle. Und dann, das ist der Weg, wie man sich überlegt, okay, welche Kunden stornieren denn nicht? Wie kriege ich denn Kunden, die genug Kohle haben? Wie kriege ich denn Kunden, die nicht die letzten Cent bei mir lassen? Wo muss ich nicht um 50 € im Monat betteln, sondern wo kann ich auch im Endeffekt auch Beratungen abzielen, wo ich 500 € im Monat Sparbetrag habe, 1.000 € im Monat, 2.000 € im Monat? Wir hatten letztens im Coaching einen richtig krassen Fall. Da hat ein Unternehmer über Internet einen meiner Coaching-Teilnehmer gefunden. Und hat bei ihm jetzt einen Sparplan von 30.000 € im Monat. Der hat eine sehr gut laufende IT-Firma und investiert jetzt einmal 30.000 € im Monat in eine Voranlage. Und das alles hat stattgefunden, weil mein Kunde über Social Media und über Google My Business gute Bewertungen hatte und einfach aktiv war im Endeffekt. Ne?
Das ist der absolute Wahnsinn. Ich verfolge ja deine Facebook-Posts und schaue mir das auch an. Und ich glaube, der höchste Wert, den ich jetzt gesehen habe, war irgendwie eine Sparrate von 5.000 € im Monat, aber 30.000 € im Monat. Ich kenne Berater, die würden sich nicht trauen, eine 400 € im Monat Altersvorsorge zu schreiben, weil sie sagen, hey, wenn das Ding in Storno geht, bin ich am Arsch. Aber
Ganz genau, und das
30.
ist eben das Thema. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Typ, der 30.000 im Monat zur Verfügung hat, das heißt, die braucht er nicht zum Leben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 30.000 irgendwann mal nicht mehr hat, gegenüber einem Kerl, der irgendwo, keine Ahnung, am Existenzminimum lebt und der bei dir eine 50 € LV macht? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eines Tages diesen Betrag nicht mehr bezahlen kann? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, bitte?
Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Sicherlich bei dem, der nicht diese 30.000 € zur Verfügung hat. Nur es ist einfach krass und sprengt so, glaube ich, so die ein oder andere Dimension von dem Zuhörer hier, dass solche Dinge überhaupt möglich sind, dass sowas überhaupt geht, dass es eine Versicherungsgesellschaft gibt, die sowas überhaupt mit annimmt. Ne?
Ne?
Also muss man sich auch einfach mal bewusst machen, was für Bewertungen und was für Umsätze da entstehen können. Und das Entscheidende für mich an dieser Sache ist jetzt einfach, dass es sehr wohl möglich ist und dass es diese Menschen gibt. Und ich glaube auch, wenn man sich auf solche Menschen fokussiert, dann ist das Geschäft auch nicht so anstrengend, weil wenn man sich einfach mal ausrechnet, wie viele 50 € Sparpläne man verkaufen muss, um einen 30.000 € im Monat
Ne?
Altersvorsorge-Sparplan auszugleichen, ja, das sind einige. Das sind
Ja,
einige.
600. Habe ich
Ja.
gerade vorgeschlagen, ja.
Und das muss man halt erstmal hinkriegen. Das bedeutet, das Ganze lohnt sich auch irgendwo, wenn man das Ganze richtig macht. Aber würdest du sagen, dass Premium-Kunden eine eigene Zielgruppe sind? Oder ist in einer bestimmten Zielgruppe die Wahrscheinlichkeit von Premium-Kunden höher, als in anderen? Oder wie würdest du das Ganze jetzt, ja,
Ja,
kategorisieren?
also wir empfehlen unseren Coaching-Teilnehmern, dass sie sich, sag ich mal, eine Zielgruppe nehmen, die nach unten abgesichert ist. Was heißt nach unten abgesichert? Wenn ich jetzt sage, ich berate jetzt beispielsweise jetzt irgendwie Vertriebler, so, dann habe ich aber Vertrieblern zum Beispiel Leute, die mehrfach sechsstellige Einkommen haben, ja. Ich habe aber auch ein paar Vertrieblern, zum Beispiel ja die ganzen Kollegen aus dem Vertrieb, die jetzt noch nicht so erfolgreich sind, die 20, 30.000 € im Jahr machen, ja. So. Das heißt, ich muss ja irgendwie einen Punkt finden, wie ich sage, es gibt ein bestimmtes Mindesteinkommen. Ja, das heißt, beispielsweise, wenn ich auf Unternehmer gehe, auf Unternehmen gehe, dann ist es in der Regel eine bestimmte Mitarbeiteranzahl. Also wenn jemand zum Beispiel schon 10 Mitarbeiter hat, dann wird er wahrscheinlich mehr verdienen wie jemand, der Einzelkämpfer ist. Wenn jemand als Beispiel Ingenieur ist, wird er bei bestimmten Stellen Also wie gesagt, das kommt auf drauf an, ja, wo der Ingenieur arbeitet, gibt es Unterschiede von 20, 30.000 Euro im Jahr vom Verdienst im Endeffekt. Ne? Und wenn ich einmal herausgefunden habe, wo diese Stellschrauben sind, kann ich mich auf diese Zielgruppe fokussieren und da weiß ich automatisch, wenn dieser Ingenieur auf dieser Uni war und jetzt in dieser Gegend arbeitet, in diesem Bereich, bei diesem Konzern, dann weiß ich, der verdient mindestens 80.000 Euro im Jahr. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wenn ich jetzt den gewinne, dann brauche ich davon nur zwei, drei Kunden im Monat, wenn überhaupt. Und da bin ich dick fünfstellig. Und zwei, drei Kunden im Monat zu beraten und zu gewinnen, ist sicherlich kein Job, wo man Burnout gefährdet ist. Ja? Während man für zum Beispiel ein gutes Einkommen mit Kfz-Versicherungen, Sachversicherungen, irgendwie 20, 30 Euro Riester-Sparplänen und so weiter, braucht man halt ewig. Und da kann man sich schon richtig totarbeiten. Und ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe es jahrelang gemacht, ja. So.
Ich finde, ein spannender Aspekt an dieser Geschichte ist ja, und das ist zumindest erstmal so eine Theorie, die ich gerne aufstellen möchte, dass es, auch wenn ich noch nie so einen Kunden hatte, aber dass es ungefähr der gleiche Aufwand ist, einen 30.000-Euro-Sparer zu beraten, wie einen 100-Euro-Sparer.
Das ist
Genau.
sogar genau der gleiche Aufwand. Und die Zeit, die ich dafür brauche, ist sogar deutlich niedriger. Weil der Typ, dem du seine letzten 50 Euro im Monat wegnimmst, der vielleicht irgendwie gerade überlegt, ob er jetzt aufhört zu rauchen, damit er diese BU überhaupt bezahlen kann, so, der Typ wird viel länger brauchen, um sich zu entscheiden und dir dann diese 30 oder 50 oder 100 Euro Sparer zu genehmigen, wie der Typ, der sagt, ja, yo, ich habe jetzt 30.000 Euro im Monat zur Verfügung. Jede Stunde, die ich verwende, um darüber nachzudenken, kostet mich irgendwie mehrere tausend Euro, weil in der Zeit hätte ich ja irgendwas Produktives für meine Firma machen können. Das heißt, Premium-Kunden entscheiden auch schneller und Premium-Kunden entscheiden auch nach anderen Faktoren, die ich am Anfang noch nicht kenne. Aber wenn ich die dann irgendwann mal kennenlerne und genau weiß, worauf die achten, dann entscheiden die jetzt viel, 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 viel schneller und geben mir viel, viel schneller im Endeffekt ja, mein Verdienst, mein Umsatz. Und ich kann auch viel entspannter mit ihnen arbeiten, weil, einfaches Beispiel, ein Kunde, der wenig Geld hat, wird immer versuchen, aus den Versicherungen, die er hat, am meisten rauszupressen. Ja? Einfaches Beispiel, eine ehemalige Kundin von mir, die hatte eigentlich gutes Einkommen, eigentlich eine gute Ausbildung, aber die ist irgendwie vom Mindset, ist irgendwie ein bisschen so auf Geld hängen geblieben. Und die hat bei mir einen Schaden eingereicht über eine Tupperware, über, ich glaube, 5 oder 8 Euro oder was das damals war. Sie hat nämlich eine Tupperware von ihrer Mutter ausgeliehen und hat sie auf eine Herdplatte gestellt und dann ist sie geschmolzen. Und da wollte sie von ihrer Privathaftpflicht, dass sie irgendwie 5 Euro ersetzt an ihre Mutter. Und ich habe den Schaden per PayPal bezahlt. Ich habe gesagt, hier, ich habe dir bei PayPal gerade 5 Euro überwiesen. Bitte lass mich in Ruhe mit dem Scheiß in Zukunft. Ja. So. Andererseits habe ich hier eine Story mitbekommen. Eine Mitarbeiterin von mir ist in so einem, sag ich mal, Supercar-Kreis unterwegs. Ja. Das heißt, da sind halt Leute, die fahren in Lambo, Ferrari, Rolls-Royce und so weiter und so fort. Ne? Und einer von denen hat einen Steinschlag am Rolls-Royce. Und eine Scheibe beim Rolls-Royce, was schätzt du, was kostet sowas? So ein Glasschaden?
25.000 Euro.
Ja, circa 30. So. Und der hat gesagt, hey, also bevor ich mich mit der Versicherung rumschlage, bevor die vielleicht mich kündigt, bevor die vielleicht die Selbstbeteiligung hochsetzt, die 30k, die zahle ich selber. Das ist der Unterschied. Ich habe das selber erlebt, bei einem Kunden von mir, sehr, sehr, sehr vermögender Arzt. Mit ganz vielen Kunstobjekten und allem drum und dran. Ne? Und der hatte auch irgendwie einen Kaskoschaden in seinem Auto repariert, in Höhe von 5.000 Euro. Und ich habe ihn gefragt, so damals als Hartgeldmakler, als junger Typ, das war damals irgendwie mein größter, mein bester Kunden, den ich irgendwie gewonnen habe in meinem Leben, habe ich gesagt, Herr Doktor, die Versicherung hätte es doch bezahlt, ich hätte es doch gern für Sie erledigt, dann hätten Sie auch ein bisschen was für Ihr Geld bekommen. Sagt er, nee, nee, Junge, das zahlen wir selber. Weil ich habe ja gar keinen Bock auf Stress mit der Versicherung. Ich so, welcher Stress? Ich erledige das ja alles für Sie. Nee, nee, so Kleinscheiß, das machen wir selber. So, Kleinscheiß, 5.000 Euro, 30.000 Euro. Weißt du, also das ist das Mindset dieser Leute. Und wenn du mit solchen Leuten arbeitest, dann bekommst du auch viel weniger Scheiße auf den Tisch. Du bekommst viel weniger Schäden auf den Tisch. Du bekommst nicht irgendwelche Streitigkeiten. Sagen Sie, mein Anhänger ist um 3,80 € teurer geworden. Können Sie nicht irgendwie schauen, wie wir es irgendwie günstiger hinbekommen? Oh, das Mopedschild, das kostet aber dieses Jahr 43 € und nicht mehr 42. Kann man da nicht irgendwas so? Sowas bekommst du nie wieder zu hören.
Also Mopedschilder sind wahrscheinlich noch schlimmer als Kfz-Versicherung, habe ich im Leben noch nie gemacht und habe ich auch nicht vor. Aber das ist
Habe
nur eine.
ich schon gemacht, habe ich schon erlebt. Ich war überall. Ich habe sogar eine richtig geile Marketingaktion mit Mopedschildern gemacht. Da bin ich Legende mit Mopedschildern. Wenn mich jemand dissen möchte, sagt er, der Mopedschildmakler. Ja, das war ich früher. Ja, war richtig geil.
Ja. Aber wenn ich das Ganze jetzt einfach mal kurz die letzten paar Minuten zusammenfassen darf, dann habe ich jetzt gehört, Premium-Kunden haben grundsätzlich erstmal ein höheres Einkommen, wodurch automatisch oder potenziell eher mehr übrig bleibt, was sie nicht unbedingt zum Leben brauchen, worauf sie nicht angewiesen sind.
Ja.
Premium-Kunden haben einen gewissen höheren Bildungsstand oder können gewisse Dinge einfach besser verarbeiten, besser verstehen, schneller verstehen und treffen natürlich auch schneller Entscheidungen als jemand, bei dem es darauf ankommt, okay, höre ich jetzt auf, für die 50 € zu rauchen, um mir eine BU zu leisten oder gönne ich mir. Ja.
Ja.
Plus, Premium-Kunden sind irgendwo toleranter und effizienter, wenn es gerade um solche Dinge wie Schadensbearbeitung oder das Ergebnis geht, weil die einfach ein Verständnis dafür haben, hey, die Versicherung ist nicht dafür da, um eine 5 € Tupperdose zu bezahlen, sondern die ist dafür da, um mich von dem finanziellen Ruin zu bewahren. Das heißt, zusammengefasst für mich, wenn ich mir das Bild so aufzeichne, ist ein Premium-Kunde jemand, der gerne Beratung sucht, weil er in seinem Leben sowieso viel zu tun hat, um sich selber mit dem Scheiß auseinanderzusetzen.
Das
Der
ist das Thema. Die Premium-Kunden, die machen nichts selber, die lassen alles machen. Das heißt, ich hab hier Millionäre kennengelernt, die sind im Alltag, in ihrem privaten Alltag, wie Babys, die sind vollkommen hilflos, weil die für alles Menschen haben, die Scheiße für sie erledigen. Das heißt, manche Reiche, die können ohne Concierge gar nicht überleben, weil die gar nicht wissen, wie man zum Beispiel irgendwie eine Waschmaschine belädt. Die wissen gar nicht, irgendwie, die haben verlernt, wie man ein Hotel bucht. Also ich selber, ich weiß, wie man ein Hotel bucht, aber ich habe kein Hotel gebucht seit Jahren, weil ich das Assistentin dafür habe.
Ja,
So.
ja.
Und das sind halt so Punkte, mit der Zeit, wenn du lange Zeit im Endeffekt auch Vermögen bist oder Geld hast, dann hast du für alles jemanden. Du hast eine Putzfrau, du hast einen Steuerberater, du hast einen Anwalt, du hast den Typen, der die Uhren besorgt. Du hast einen Typen, der dir Autos besorgt, du hast einen Typen, der alles mit Autos macht, du hast vielleicht einen Chauffeur und natürlich hast du einen Finanzberater, weil du bist doch nicht geistig behindert, dass du selber dein Geld managst und deine Versicherungen vergleichst.
Ja,
Das macht doch
ich
niemand.
glaube, das ist auch nicht irgendwie so ein Ego-Thema, so hey, ich habe jetzt siebenstellig, ich lasse jetzt alles für mich machen, sondern also die vermögenden Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die haben auch irgendwo, das ist irgendwo ein Statusthema, sicherlich, einfach sagen zu können, ich kann mir jemanden leisten, der professionell in diesem Bereich ist, aber auf der anderen Seite irgendwo auch ein Effizienzthema, weil
Das
jemand
ist super effizient.
wie dieser ITler, der 30.000 € im Monat übrig hat, da könnte ich meine linke Hand drauf verwetten, dass er einfach keine Zeit und vor allem keinen Bock drauf hat, sich als ITler in Versicherungsthemen einzuarbeiten. Was wiederum für den
Natürlich.
Berater, der den Typ geclosed hat, bedeutet, er wird sich nie wieder darum argumentieren müssen, bei Check24 gibt es dieses Produkt 0,2 Prozentpunkte
Natürlich
günstiger.
nicht. Natürlich nicht. Das ist ja auch viel geiler, wenn du jemanden mal gefunden hast, dem du vertraust. Und dem du das einfach wegschieben kannst, ja? So, das ist doch ein super geiles Gefühl. So, ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt zu unserem Bootcamp anreise, also der Sam, der Ruslan und ein paar andere Leute, es gibt jetzt dann in Göttingen, glaube ich, ja, richtig geile Veranstaltung, wo irgendwie 250, 300 Vertriebler kommen, die jetzt hier in diesem ganzen ja, Versicherungsspace sind. Da sind auch einige von meinen Kunden dabei und da werde ich auch Speaker sein. So, da ich da noch nicht mit dem Hubschrauber anreise, so, was natürlich standesgemäß wäre, wäre ich dahin gefahren. Ja, das heißt, ich habe eine Mitarbeiterin dabei. Unter anderem eine ihrer Aufgaben ist, mich auf Events zu fahren. Ja? So. Und warum? Ich kann während dieser Zeit, während ich im Auto sitze, kann ich dann entspannen. Ich kann dann zum Beispiel irgendwelche Anfragen generieren über Social Media. Ich kann zum Beispiel in dieser Zeit, kann ich auch meine Kunden beraten. Das heißt, wenn ich jetzt hier dann 4 Stunden im Auto bin oder 5 Stunden, in diesen 5 Stunden ein fünfstelliges Einkommen, fünfstelligen Umsatz generieren, die ich halt eben nicht hätte, wenn ich selber gefahren wäre. Ja, so. Oder ganz anderes Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel mich damit beschäftigen muss. Weißt du, alles im Kopf, also du hast eine gewisse Bandbreite, wie so ein WLAN. Ja, so, du hast irgendwie eine gewisse Bandbreite. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Also heute gibt es auch irgendwie Bandbreiten, du lädst irgendwie so einen Film runter über Netflix oder sonstiges, ja. Da wird halt ein Teil von dieser Bandbreite belegt. Und ich möchte meine Gehirnbandbreite nicht mit Nonsens belegen. Also ich möchte mich nicht drum kümmern, in welchem Hotel bin ich. Ich möchte mich nicht drum kümmern, ist mein Büro geputzt. Ich möchte mich nicht drum kümmern, hat irgendjemand zum Beispiel meine Winterräder gewechselt oder nicht Winterräder gewechselt am Auto. Ich möchte aber jemanden haben, der das für mich macht. Und so denken die meisten Premium-Kunden, weil die sagen, ich bin in irgendwas super gut. So, ich habe ja höheres Einkommen, ich habe höheres Vermögen, ich habe Immobilien, ich habe Vermögenswerte und so weiter und so fort. Und ja, natürlich ist manches davon ein Statussymbol, dass man irgendwie sagt, ich habe ein bestimmtes Auto oder ich habe eine bestimmte Uhr oder sonstiges. Aber am Ende des Tages kann ich ja nur ein Auto fahren selber. Ich kann nur eine Uhr tragen gleichzeitig. Also warum nicht das Beste? Und genauso denken Sie auch bei Dienstleistungen. Wenn Sie einmal einen Dienstleister gefunden haben, der richtig geil ist, dann werden Sie alles mit diesem Dienstleister machen, weil du brauchst ja nur einem Menschen zu vertrauen. Du brauchst nur vor einem Menschen die Hose runterzulassen. Und der macht alles für dich. Weil, seien wir uns mal ehrlich, eine Finanzberatung ist ja sehr persönlich. Also, ich als Finanzberater weiß von manchen meiner Kunden mehr als ihre eigene Frau. Und ganz ehrlich, nur dumme Menschen haben 3, 4, 5 Finanzberater, weil da muss ich ja 4, 5 Leuten mein Innerstes offenlegen und da habe ich halt gar keinen Bock. Das heißt, auch genauso ist es bei den Leuten mit Geld. Die wollen halt jemanden haben, einen guten Ansprechpartner, irgendjemanden, der für sie sorgt im Endeffekt, ja, und der alles von ihnen weiß und ihnen auch den richtigen Rat geben kann. Und die wollen dann nicht irgendwie Check24 haben oder 5 irgendwelche Berater für 5 verschiedene Themen und so weiter und so fort, sondern denen ist super wichtig auch, dass Qualität einfach stattfindet. Das heißt, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen beim Thema, was Premium-Kunden auszeichnet. Also grundsätzlich stehen die auf Qualität.
Ja.
Das muss schnell sein, das muss zuverlässig sein, das muss natürlich angemessen bepreist sein. Also wenn etwas überteuer ist, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein Premium-Kunde gerne das Doppelte bezahlt. So, tut er nicht. Aber die kleinen Einkaufsvolumen bezahlt er das Doppelte, Dreifache, Zehnfache im Endeffekt. Ne?
Ja. Ich denke auch, dass es wichtig, nochmal hier zusammenzufassen, warum es einfach sinnvoll ist, sich auch einfach auf Premium-Kunden zu fokussieren. Und sich darauf zu fokussieren, bedeutet ja auch zu manchen Leuten einfach Nein zu sagen. Weil gerade die
Ja.
Kapazität und die Bandbreite, die du angesprochen hast, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also wenn du regelmäßig Leute mit 2, 3, 4.000 Euro Sparrate gewinnst, die deine Dienstleistung zu schätzen wissen und dann irgendwann irgendwie, was weiß ich, Kfz-Moppelschild-Leute kommen und auch deine Kapazität beanspruchen wollen. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man zum einen früher oder später einfach keinen Bock drauf hat und die Leute einfach Geld per PayPal überweist und sagt, verpiss dich hier damit, gar keinen Bock, mich jetzt darum zu kümmern. Zum einen und zum anderen, dass man einfach auch gar nicht mehr die Geduld hat, um mit diesen Leuten überhaupt arbeiten zu können. Das heißt,
Ja.
ein gewisses Mut zum Nein, ein gewisser Mut zum Nein gehört auch mit dazu, aber warum es sich einfach auch lohnt, sich auf diese Premium-Kunden zu fokussieren, ist einfach ein entspannteres Leben als Berater, wenn ich mir das gerade so richtig rausgehört habe. Irgendwo auch eine höhere Stabilität und eine Sicherheit, weil gerade die Storno-Thematik ist jetzt nicht mehr so die schlimme. Plus, man hat, wenn ich das richtig rausgehört habe, irgendwo auch loyalere Kunden, weil die dir nicht wegen 2 Geld 50 Ersparnis beim Versicherungswechsel irgendwo weggehen werden. Ja.
Genau, die haben hier gar keinen Bock auch zu vergleichen. Also wenn jemand zu meinen Kunden zum Beispiel kommt und sagt, ja, ich kann sie günstiger machen, der Premium-Kunde reagiert nicht auf günstiger. So, ich habe das auf einer Veranstaltung erlebt, ne? Da war eine Kundin von mir da und da schwirrte auch irgendwie so ein Versicherungsmakler rum, den wir auch irgendwie zufällig irgendwie kannten. So, und da versucht sie schon seit Jahren anzubaggern. Und dann hat sie zu ihm gesagt, nee, ich bin bei Vladi. Und sein erster Impuls war, ja, aber ich kann es nicht günstiger machen. Sie so, Bro, Ich will es nicht günstiger, ich will es gut haben, ich will eine Qualität haben und diese Dienstleistung, dieser Service, darf auch gerne was kosten. Und dieser erste Impuls, ich mache es billiger, den die Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler häufig haben, das ist einfach bei den Leuten, das erzeugt einfach Abwehrhaltung, weil die haben auch in ihrem Kopf das Mindset, billig bedeutet Ärger. Billige Produkte haben irgendeinen irgendein Pferdefuß.
Hat
Das sehe ich
ja.
jetzt aktuell, wenn ich irgendwie jetzt aktuell Unternehmern, die mehrere Millionen Jahresumsatz machen, wenn ich denen erkläre, die brauchen zum Beispiel eine Cyberdeckung. Und dann erkläre ich denen, hey, hier gibt es eine geile Cyberdeckung, du kannst auswählen, eine kostet 1200 Euro, die andere kostet 1500 Euro. Welche wählst du? Und dann schauen die mich so ein bisschen an, so ein bisschen prüfend und sagen so, aber der Preis ist schon im Monat, oder? Ich so, leider nicht. Das wäre mir auch lieber, aber das ist ein Jahresbeitrag. Und dann sehe ich schon in ihren Augen die Zweifel. Ich habe denen gerade erklärt, dass die auf mehrere Millionen Euro bei einem Cybervorfall versichert sind, dass die gerade ihre ganze Firma hier mit diesem Vertrag retten. Und warum ist dieser Vertrag so fucking billig? Ich sehe sofort die Zweifel in ihren Augen, warum das nur 1200 Euro im Jahr oder 1500 Euro im Jahr kostet. Kann das überhaupt gut sein? Und ich habe mir angewohnt, mittlerweile bei diesen Leuten einfach zu sagen, ja mal, das ist der Marktpreis. Ich verdiene ja Provision davon. Das bedeutet, mir wäre es ja lieber, wenn es teurer wäre. Aber es ist schon der echte Preis und ich kann es nicht teurer machen. Das ist schon das absolute Premium-Produkt, ja. Also die sind ja misstrauisch, wenn etwas billig ist, ja. So, weil die wissen, das kann am Ende Ärger bedeuten. Und die wollen gar keinen Ärger. Die wollen sich von Ärger freikaufen. Mir ist es lieber, ich bezahle ein bisschen mehr, dafür habe ich keinen Stress.
Das ist, glaube ich, auch ein gutes Sinnbild dafür, wie man mit solchen Menschen umgehen sollte und welche Mentalität man dafür braucht. Jetzt haben wir ganz, ganz lange darüber gesprochen, was ein Premium-Kunden ausmacht, was ihn auszeichnet, wo die Vorteile eines Premium-Kunden für den Berater sind. Die eigentlich spannende Frage für die Zuhörer ist doch hier, was muss man denn jetzt eigentlich als Berater können, einen Premium-Kunden beraten zu dürfen? Muss man dafür jetzt irgendwie auf Diplom studiert haben? Muss man einmal auf dem Mond gewesen sein? Oder ja, was muss ein Berater können? Was zeichnet ein Berater aus, der Premium-Kunden berät?
Da gibt es sehr viele Vorteile, gerade im Kopf der Berater. Ich hatte die Tage ein spannendes Telefonat mit einem meiner Coaching-Teilnehmer. Junger Typ, ist im Strukturvertrieb und ist dort eigentlich glücklich. Und war dort aber nicht sonderlich erfolgreich. Ja, und jetzt mit unserem System hat er jetzt angefangen, das richtig umzusetzen und hat jetzt mit seinen, keine Ahnung, 25 Jahren oder wie alt er ist, hat er jetzt den ersten Mediziner gewonnen, also einen Arzt. Ja, so, den Arzt hat er beraten. Der Arzt hat ihm jetzt über 5000 Euro Umsatz beschert, also dieser eine Kunde. Und jetzt wird er von seiner Führungskraft gehatet. Und ich dachte mir so, hä? What the fuck? Was ist denn los? So, ich meine, der verdient doch an ihm. Also das heißt, wenn er 5000 Euro verdient, dann verdient seine Führungskraft auch nochmal 500 bis 1000 Euro wahrscheinlich an diesem einen Kunden. So, und er hat gesagt, nee, der ist absolut dagegen. Er sagt, wie anmaßend der Kunde von mir sich übernehmen würde, dass er denkt, er als kleiner Wicht könnte irgendwelche Ärzte beraten. Also er soll wieder quasi auf Lieschen Müller runterstufen und nicht so eine Arroganz an den Tag legen, dass er glaubt, mit seinen mickrigen Fähigkeiten Ärzte beraten zu dürfen. Ja? Weil selbst
Ja.
die Besten aus dem Vertrieb, die trauen sich nicht an diese Klientel ran. Selbst die besten der besten Berater, die beraten Lieschen Müller und dafür aber ganz viele davon. Ja,
Ja,
so.
also das spricht natürlich auch wieder für den Strukturvertrieb, wenn die Führungskraft sagt, wie kannst du so anmaßend sein? Ja, finde ich richtig gut. Aber genau das ist ja das Thema. Die meisten Berater, die ich auch kennengelernt habe, die glauben, dass es wichtig ist, sich von unten nach oben hochzuarbeiten und bei dem 50-Euro-Sparer anzufangen und nur
Ja.
genug davon zu verkaufen und dann wirst du irgendwann mal ein 500.000-Euro-Depot verkaufen.
Ja,
Ne?
aber das stimmt doch nicht. Das ist sogar unlogisch. Weil überlegen wir mal, wie die meisten Finanzberater ihre Kunden gewinnen. Die meisten Finanzberater gewinnen ihre Kunden über Empfehlungen. So, jetzt sagen wir zum Beispiel dieser Arzt.
Nein, nein,
Ja?
nein, 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 nein. Die meisten Finanzberater glauben, ihre Kunden über Empfehlungen gewinnen zu können. Was da
Richtig.
tatsächlich dabei
So.
rumkommt, also bleiben wir mal auf dem Boden, ne?
Genau. Also, die meisten haben sich eingeredet, über Empfehlungsmarketing ihre Kunden zu gewinnen. Und die meisten Strukturvertriebler gewinnen ihr Kunden durch erweitertes Empfehlungsmarketing. Das heißt, die bezahlen ihre Untervermittler für Empfehlungen, weil eigentlich würde ja dieser Unterstrucki, der würde mich ja auch kostenlos weiterempfehlen, wenn ich richtig geil wäre. Aber um sicher zu gehen, gebe ich ihm auch noch Geld, ja, irgendwelche Einheiten, mich an seine Familie und seine Freunde aktiv weiterempfiehlt, ja. Es hält ihn ja vorher auch nichts davon ab, mich auch weiter zu empfehlen, wenn er von mir überzeugt gewesen wäre. Aber nein, ich muss das Mitarbeiter anwerben, um quasi erweitertes Empfehlungsmarketing dann zu betreiben. Und der muss wiederum weitere Mitarbeiter anwerben und so weiter und so fort, bis man irgendwann mal in der 20. Stufe ist, ja. Aber am Ende des Tages ist die ganze Geschichte einfach die, ja. Wenn ich jetzt anfange mit Empfehlungsmarketing und setzen wir mal voraus, Empfehlungsmarketing funktioniert, so, dann ist es so, dass ich entweder an Menschen weiterempfohlen werde, die auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe stehen wie der Empfehlungsgeber, oder eigentlich es hören Menschen auf den Empfehlungsgeber, die eine Stufe gesellschaftlich oder vom Vermögen oder vom Alter drunter sind. Ja, das bedeutet, nehmen wir mal das Beispiel. Ich arbeite mich von unten nach oben. So, ich komme zum Beispiel, also viele im Vertrieb, im Strukturvertrieb, die kommen ja eher aus der Mittelschicht, Unterschicht im Endeffekt, ne? So, die fangen dann an in ihrem Umfeld und fangen an, ja, mit der Einzelhandelskauffrau, mit der Zahnarzthelferin, mit dem Bürokaufmann und so weiter und so fort, oder mit jemandem, mit dem sie schon mal in der Schule waren, der irgendwie jetzt irgendwie Handwerker ist. Wir wollen diese ganzen schönen Berufe nicht runtersetzen. Aber ich fange an mit ganz normalen Leuten. So. Und dann eines Tages sage ich, ich möchte aber gerne Ärzte haben. So. Jetzt zum Beispiel frage ich meinen Kumpel, der ist Schreiner, du hör mal, welche Ärzte kennst du denn, die du mir weiterempfehlen würdest? Naja, also er kennt eigentlich keine Ärzte. Er kennt einen Arzt, seinen Hausarzt, und er kennt einen zweiten Arzt, bei dem er da schon mal irgendwas in der Küche montiert. So. Jetzt ist die Frage, wer von diesen beiden Ärzten würde denn auf seine Empfehlung hören und sagen, jawohl, lieber Herr Schreiner, Sie haben ja so ein großes Finanzkompetenzwissen. Ich glaube, Sie sind im Leben weiter als ich in irgendeiner Hinsicht. Ich glaube Ihnen, dass der Russland ein sehr guter Berater ist und ich werde unbedingt mit ihm einen Termin vereinbaren wollen, um meine Versicherung und Finanzsachen zu besprechen.
Naja,
Wie
wenn
hoch ist
ich
die
der Berater
Wahrscheinlichkeit?
wäre, würde das sehr gut funktionieren. Das wäre sehr wahrscheinlich. Ne? Weil die Leute sagen, ey, der Russland, bei dem muss ich auf jeden Fall beraten werden. Ne? Aber bei anderen würde es wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren.
Das bedeutet, die Empfehlungen, die laufen entweder auf die gleiche Stufe. Das heißt, ein Schreiner empfiehlt mich einen Schlosser, der Schlosser empfiehlt mich einen Gas-Wasser-Heizungsinstallateur und so weiter und so fort. Und es ist schwer, nach oben zu kommen. Das heißt, der Geselle wird mich an den Meister empfehlen, aber der Meister wird sagen, ganz ehrlich, auf deine Meinung liege ich eigentlich wenig wert, vor allem mit Finanzdingen.
Ja.
Du bist ja mein Mitarbeiter. So, das bedeutet, das Empfehlungsmarketing ist per se nicht dafür geeignet, sich nach oben zu schleichen von der Qualität der Zielgruppe.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich mache Kaltakquise, kann es auch passieren, dass ich da die ein oder andere Leute akquiriere. Aber die meisten kriegen das halt eben nicht gebacken, nur Premiumkunden mit Kaltakquise anzusprechen. Das heißt, ihre Targetierung ist schlecht. Das heißt, die meisten nehmen einfach das Telefonbuch und fangen einfach an zu telefonieren. Und das ist einfach sehr unstrukturiert und funktioniert einfach nicht. Ja? So. Was haben wir noch? Leadkauf. Gibt es irgendeinen Lead-Anbieter, der dir exklusive Mediziner oder Juristen oder IT-Leads oder Ingenieur-Leads liefert? Gibt es aktuell nicht.
Ja,
Bei
gibt
euch
es
intern gibt es
tatsächlich.
ja einige sehr erfolgreiche, sage ich mal, Versicherungsmakler, die so viele Leads erzielen, dass sie immer wieder neue Berater suchen. Ja, zum Beispiel für ITler, für Soldaten, für Ingenieure und so weiter und so fort. Ja.
Genau, deswegen
So.
darauf wollte ich hinaus. Die gibt es schon, aber grundsätzlich so auf dem freien Markt, wenn man jetzt irgendwelche Leadkaufbörsen anschaut, dann
Genau.
ist es meistens, wie soll ich sagen, so Telefonbuchqualität. Ne? Du
Genau,
kannst
richtig.
auch
So,
bei
das
einem
heißt,
Branchen
irgendjemand hat
Profil dadurch
gesagt,
telefonieren.
genau, irgendjemand hat gesagt, ich habe mal irgendwie eine Zahnversicherung gegoogelt, ich will mein Angebot haben und dass da irgendwie ein Akademiker reinfällt und ein Gutverdiener ist eher unwahrscheinlich. Warum? Die wollen ihren Scheiß ja nicht selber machen. Die wollen ja einen guten Berater haben. Das heißt, die ganzen Leadbörsen sind ja voll von irgendwelchen Geringverdienern und so weiter, weil die glauben, die könnten ja sogar irgendwas sparen, wenn sie das online machen. Und denen ist die Qualität nicht so wichtig wie einem Wie gesagt, zum Beispiel Premium-Kunden, ja.
Ja.
Und der einfachste und beste Weg, wie man Premium-Kunden gewinnt, ist am Ende des Tages, so blöd wie es klingt, über Social Media. Weil in der heutigen Zeit ist jeder in sozialen Medien. Und gerade die Leute, die auch Geld haben, die erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Die schreiben nicht in ihr Profil, ich bin berühmter Arzt oder ich bin großer Immobilieninvestor. Na gut, die Immobilieninvestoren, die machen das schon. Die müssen ja immer flexen. Aber auf jeden Fall, die Leute, die wirklich richtig Kohle haben, die schreiben das nicht rein. Ich wäre zum Beispiel beim Thema Luxusuhrenversicherung. Da werde ich auf Instagram von Accounts angeschrieben. Die haben nicht mal Uhrenbilder in ihrem Account. Die haben nicht mal irgendwelche Fotos von ihrem Account, sondern das sind einfach komplett anonyme Leute, die aber in sechsstelliger, siebenstelliger Höhe Luxusuhren haben. So. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt hast du im Endeffekt diese Menschen. Und wie kommen diese Menschen auf dich? Durch geilen Content. Das heißt, du musst einfach ihre Probleme ansprechen. Du musst herausfinden, was ist deren Herausforderung. Du musst herausfinden, was haben die in ihrem Alltag für Abfucks im Endeffekt mit anderen Beratern, mit ihrem Geld, mit sonstigen Sachen. Und durch diesen Content kommen die automatisch auf dich zu. Über YouTube, über Facebook, über Instagram, über TikTok, über LinkedIn, über Google. So, das spielt gar keine Rolle. Und jetzt, wenn der Premium-Kunde dich sieht, wenn er dich anschaut, dann scannt er dich. So, er schaut sich an. Kann der Typ auch das halten, was er verspricht? Hat er eine geile Homepage? Hat er eine Positionierung auf mich? Also wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich bin der Allergeilste für alle und ich mache auch die billigsten Kfz-Versicherungen, dann wird jeder Premium-Kunde sagen, um Gottes Willen, so, der weiß ja gar nicht, wie er meine Gemälde versichert. Der will ja nur mein Auto haben, ja.
Larry, ich möchte hier an dieser Stelle einmal kurz bewusst unterbrechen, weil du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Das richtige Marketing, um Premium-Kunden zu gewinnen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Was für mich jetzt nochmal wichtig ist, um das für die Zuhörer nochmal wirklich rauszufiltern, ist einerseits das Mindset-Thema, aber andererseits auch wirklich die harten Voraussetzungen. Was muss man denn als Berater können, um einen Premium-Kunden wirklich gut beraten, gewinnen zu können und vielleicht auch so beraten zu können, dass man von ihm empfohlen wird? Muss man dafür vorher irgendwo, was weiß ich, bei einer großen deutschen Bank im Private Banking gewesen sein? Muss man dafür irgendwie an der Frankfurt School of Finance studiert haben? Oder was ist da jetzt eigentlich wirklich aus der Praxisphase? Wie schaut es aus? Wie sieht ein guter Berater aus, der Premium-Kunden berät? Was muss er können?
Ja, also es schadet nicht, dass man natürlich ja, gewisse Statussymbole im Fortbildungsbereich hat. Also es schadet sicherlich nicht, dass man schon mal irgendwie bei einer Bank war, bei einer Privatbank. Es schadet sicherlich nicht, dass man irgendwo studiert hat. Es schadet sicherlich nicht, dass man irgendwie Versicherungskaufmann gelernt hat oder wie ich Finanzfachwirt studiert hat. Es schadet sicherlich auch nicht, dass man da irgendwelche Auszeichnungen hat. Aber es ist nicht notwendig. Also grundsätzlich muss ich mein Handwerk beherrschen. Das bedeutet, ich kann am Ende des Tages dem Kunden einfach seine Servicequalität bieten, die er sich erwartet, und das Ergebnis herbeiführen. Ja? Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich helfe dir, mehr Kapitalanlagemobilien zu kaufen, muss ich auch imstande sein, mein Versprechen auch zu halten. Und ich kann ihm diese Immobilien besorgen. Ich kann sie ihm finanzieren und ich kann ihm die Verwaltung so zum Beispiel machen, dass er keinen Stress damit hat. Oder wenn ich jetzt sage, ich kann dir helfen, eine private Krankenversicherung abzuschließen als Gutverdiener, dann muss ich wissen, welche Leistungen für ihn wichtig sind oder wichtig sein werden. Ich muss ihm die richtigen Fragen stellen. Der Prozess muss halt geil sein. So. Und am Ende des Tages muss das Produkt auch das halten, was ich versprochen habe. Ja?
Das heißt, wenn ich das jetzt
Das
richtig.
bedeutet, am Ende des Tages kann man alles lernen. Und damit überhaupt der Premium-Kunde sich für dich entscheidet, muss halt deine Außenwirkung, darauf habe ich vorher ja angespielt, deine Außenwirkung muss passen, deine Positionierung, die Qualität von deinem Außenauftritt muss passen. Und dann musst du natürlich auch die beruflichen Fähigkeiten haben, die fachlichen Fähigkeiten. Und die, sag ich mal, den richtigen Prozess halt haben, den auch die Premium-Kunden gewohnt sind. Einfaches Beispiel. So. Ich habe jetzt die Tage, habe ich irgendwo mal was gelesen von einem Makler, der ein bisschen BU macht. Ja. Sagen wir mal, für Durchschnittsmakler macht er viel BU. So. Und er hat sich damit gebrüstet, dass sein Prozess so geil ist. So. Ja, sobald ein Kunde bei ihm irgendwie eintrudelt, über Online-Marketing oder whatever, so schickt er ihm irgendwie einen Arsch voll Unterlagen. Er schickt ihm Fragebogen 1, Fragebogen 2, Fragebogen 3, Fragebogen 4, Fragebogen 5. So, hey, ganz ehrlich, Leute, die viel Geld verdienen, die haben gar keine Zeit und gar keinen Bock, diese ganzen Fragebögen durchzugehen und irgendwelche komischen Fragen zu beantworten. Ein geiler Prozess ist, da kann man sich daran orientieren, wie das die Luxusmarken machen, ist ein Concierge-Service. Das heißt, ein Concierge meldet sich und macht mit dir zum Beispiel die Risikoprüfung. So. Allein daran erkennt man, diese Leute können eigentlich mit Premium-Kunden, mit diesem Typ Premium-Kunden, von dem ich spreche, gar keine Geschäfte machen, weil ganz ehrlich, also ich bin ja auch so ein Beispiel davon, mir kannst du so viele Fragebögen schicken, bis du schwarz wirst. Ich werde in meinem ganzen Leben für dich keinen Fragebogen ausfüllen. Wenn du mich am Telefon erwischst, wenn wir einen Termin haben, wenn mir der Prozess klar ist, dass diese Fragen zu beantworten sind, können wir die gerne gemeinsam durchgehen und gemeinsam beantworten. Ich will auch meine Fragen sofort stellen, wenn ich da irgendwas anklicke oder so weiter und so fort, ne? Aber niemals werde ich das alleine, ohne einen Berater, ohne einen Concierge, ohne jemanden, der mir hilft, niemals werde ich das ausfüllen. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn du jetzt auf solche Leute hörst und sagst, ja, das schreibt ja viel BU, wahrscheinlich, keine Ahnung, 4, 5 Verträge im Monat. So, und der hat diesen, sag ich mal, Prozess, den kann ich mir ja abschauen. Dann ist es für die Kunden, die du eigentlich haben willst, ist extrem abschreckend, weil die werden dir keine Fragebögen alleine ausfüllen. Das wird niemals passieren. Warum gibt es zum Beispiel bei hochwertigen Haushalten? Ich weiß nicht, ob du oder die Zuhörer schon jemals wirklich einen hochwertigen, siebenstelligen Haushalt versichert haben. Da kommt jemand vom Versicherer und macht mit dir und mit dem Kunden eine Ortsbegehung und schaut mit dem Kunden gemeinsam, wo könnte jemand einbrechen, was sind die Schwachstellen und so weiter und so fort. Das bedeutet, der Versicherer hat so einen Concierge-Service. So, der Versicherer kann natürlich sagen, ja komm, lauf du dir in die Hütte und mach mir dann irgendwie, keine Ahnung, ein Video davon. Dafür hätten wir ja die modernen Medien. Aber die wissen, diese Menschen machen das nicht. Diese Menschen werden das niemals machen. Aber wenn jemand wirklich kommt und mit dem Versicherungsmakler das Haus anschaut oder die ganzen Sachen, dann sind die vielleicht auch da, die schauen sich das auch vielleicht mit an, stehen für Fragen vielleicht zur Verfügung. Aber eigentlich wollen sie damit gar nichts zu tun haben. Und das ist im Endeffekt das Thema. Du musst wissen, du musst lernen von jemandem, der es schon mal hier erfolgreich gemacht hat, wie so ein Prozess ausschaut, der Premium-Kunden anzieht, der Premium-Kunden geeignet ist. Sonst schaust du dir das an von irgendwelchen Geringverdiener-Kollegen ab und wirst halt niemals diese Kunden gewinnen können einfach.
Das heißt, zusammengefasst als Fazit können wir jetzt wirklich sagen, dass Premium-Kunden halt eine gewisse Qualität gewohnt sind, die sie auf alles übertragen. Das muss jetzt nicht nur jetzt im Versicherungsbereich sein, sondern ich glaube, wenn jetzt jemand sein oder sich Rolls-Royce oder Bentley irgendwo in der Werkstatt abgibt, dann wird er da auch nicht selber mit Hand anlegen und die Reifen wechseln oder sonst irgendwie.
Ja, oder zum Beispiel, ich hab ein wirklich typisches Beispiel aus meinem mittlerweile Alltag. Ne? Wenn man im Kempinski 4 Jahreszeiten in München absteigt, ja, dann ist es so, die haben einen Parkservice. So, das bedeutet, du gibst irgendeinen Typen, den du noch nie gesehen hast, in Hotel-Outfit, gibst du deine Schlüssel vom Auto und der fährt das einfach, also gibt dir eine Quittung und der fährt das einfach weg. Das heißt, du musst dich nicht darum kümmern, irgendwo zu parken, Parkplatz zu suchen, dreimal um den Block zu fahren, irgendwo durch den Regen zum Hotel zu fahren oder zu gehen, sondern du gibst einmal dein Auto ab. Und dann, jetzt kommt das Geile, was passiert, wenn du das Auto wieder zurückbekommst. Wenn du das Auto zurückbekommst, ist es gereinigt und es stehen im Auto 2 kalte Flaschen Wasser drin.
Cool.
Und du denkst dir, geil, jetzt habe ich gerade für eine Nacht 600 Euro bezahlt. Aber in dem Moment denkst du dir, geil, diesen Service will ich immer haben. Das ist
Ja.
genau das, was ich will. So, und jetzt im Endeffekt, der Alltag dieser Menschen schaut folgendermaßen aus, wie ich das gerade beschrieben habe. Und jetzt kommst du und sagst, ja, nee, also dein Auto musst du selbst parken und was du säufst, ist mir auch scheißegal.
Und hier ist noch ein Fragebogen, den du ausfüllen musst.
Ja, richtig. So.
Okay, das heißt, um Premium-Kunden beraten zu können, muss man ja erstmal wirklich sein Handwerk beherrschen. Man muss einen gewissen Service liefern können, man muss eine gewisse Qualität liefern können. Was jetzt vielleicht für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist, aber die gute Geschichte ist, man kann das ja lernen. Genauso wie den Online-Auftritt, den man braucht. Also klar, man muss auf den sozialen Medien vertreten sein, man muss Content posten, aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie, ach, was weiß ich, Tanzvideos mit Transitions, wie man Klamotten wechselt, postet, wird jetzt auch nicht unbedingt die Premium-Kunden anziehen. Das heißt, man muss nicht nur sichtbar sein,
Richtig.
sondern man muss mit den richtigen Dingen sichtbar sein. Aber auch
Richtig.
das kann man alles lernen, ne?
Natürlich.
Das ist
Ist ja
völlig
alles,
gut.
was wir über die Jahre gesammelt haben an Abwachs
Ja.
und gesehen haben, was eben nicht funktioniert. Also ich habe ja die letzten 4 Jahre über 1000 Finanzberater gecoacht und wir haben halt einfach Regelmäßigkeiten festgestellt. Das heißt, ich habe tausendmal gesehen, wie etwas nicht klappt, weil wenn etwas klappen würde, wären sie ja noch nicht Kunde bei mir. Und wir haben auch Vermittler gesehen, bei denen es etwas besser geklappt als bei anderen. Und da haben wir daraus Regeln und, sag ich mal, Handelsanweisungen herausgefunden, die einfach gelten. Also zum Beispiel, was du schon richtig angesprochen hast, mach dich nicht zum Clown, das schreckt Premium-Kunden ab.
Ja, gibt es irgendwo einen Ort oder eine Möglichkeit, wie man systematisiert lernen kann, wenn man Premium-Kunden gewinnt? Kennst du da was?
Ja, da gibt es einen richtig geilen Ort, bei mir im Coaching zum Beispiel. Man kann das aber nicht direkt kaufen. Wir schauen uns ganz genau an, mit wem wir zusammenarbeiten und mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Das bedeutet, jeder unserer Kunden ist durch einen Bewerbungsprozess gelaufen. Das heißt, wir haben im Endeffekt auf der Homepage einen kleinen Fragebogen, den man ausfüllen muss. Und wenn man diesen Fragebogen ausgefüllt hat, bekommt man bei uns auch so einen Concierge-Anruf, ja, wo wir dann weitere Fragen mit dir abklären und herausfinden, hast du Potenzial, damit wir dir überhaupt helfen können, ja. Weil ich bin auch ganz ehrlich, bei manchen Leuten ist einfach Hopfen und Malz verloren, wie wir in Bayern sagen. Das heißt, manchen Leuten kann man einfach nicht helfen. Und dann sagen wir das auch ganz offen und ehrlich und sagen einfach, hey, wenn ich jetzt meine Zeit nicht investiere, du investierst zwar Geld in mich und in dich selber, aber ich investiere auch meine Zeit für dich. Und wenn ich bei jemandem sehe, da kann ich nicht helfen, dann werden wir es auch ganz, ganz ehrlich, 100% ehrlich sagen. Aber wenn wir helfen können, dann werden wir auch alles dafür tun, damit du deine Ergebnisse erreichst und endlich fünfstellige Monat verdienst oder sogar manche munkeln, man kann auch sechsstellige Monat verdienen, das ist nicht verboten in Deutschland, noch. Und ja, auch das können wir möglich machen.
Ja, muss man sich direkt bei dir ins Coaching eintragen und darauf vertrauen, dass das klappt? Oder gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie ein Video, ein Webinar oder irgendwas anzuschauen, wo man sich schon mal so ein Bild davon machen kann, wie das Ganze läuft?
Klar, also ein sehr gutes Bild davon, wie wir sozusagen zusammenhalten, wie mir abläuft, kann man zum Beispiel bei unserem Webinar sich anschauen. Das ist unter www.wladimirsimonov.de/webinar auf unserer Homepage. Da haben wir immer wieder unterschiedliche Webinarthemen, die wir besprechen. Aktuell zum Beispiel ein sehr, sehr wertvolles Thema. Wir haben ja darüber gesprochen. Viele von euch, von Zuhörern da draußen, haben zum Beispiel ja auch schon Kunden angesammelt in ihrem Bestand, die vielleicht nicht das beste Einkommen haben, die vielleicht nicht das beste Standing haben finanziell. Und da habe ich aktuell ein Webinar, wie man diese Kunden einigermaßen stundensicher macht und wie man im Endeffekt diese Premium-Kunden auch gewinnt. Da gebe ich im Webinar konkrete Tipps, wie man damit anfängt. Und da kann man sich kostenlos registrieren und sich das, wie gesagt, dann in ein paar Wochen anschauen. Da wird es auch keine Wiederholung, keine Aufzeichnung geben, aber wir werden immer wieder neue Webinare launchen mit immer wieder neuen Themen, auch zu Themen, wie man besser optimale PKV verkauft, wie man besser optimale Berufsunfähigkeit verkauft, eine besser optimale Altersvorsorge berät und so weiter und so fort. Und genau das ist im Endeffekt unser Tagesgeschäft. Das heißt, wir bringen Vermittlern bei, wir bringen Beratern bei, wie sie bessere Kunden gewinnen, wie sie die Kunden besser beraten, besser verkaufen, wie sie auch das richtige Mindset entwickeln, um das zu können. Weil, wie gesagt, wenn du von dir denkst, ja, du kannst doch Premium-Kunden gerne gerecht werden, dann wird es auch stimmen. Also musst du erstmal etwas in deinem Kopf verändern. Man muss erstmal dir selbst mehr oder weniger die Chance geben, auch mit diesen Top-Kunden arbeiten zu können. Allein mental musst du einfach anders drauf sein. Und ja, das lernst du in einer engen Zusammenarbeit mit uns. Wir haben da unterschiedliche Tarife. Das bedeutet, je nachdem, wo du stehst in deinem Geschäft, haben wir das passende Paket für dich. Und das ist egal, ob man jetzt gerade am Anfang steht und die ersten, sag ich mal, 10, 20 Kunden gewinnt und dann schon merkt, oh ja, bald fährt sie den ersten Storno, weil der seine Gasrechnung nicht bezahlen kann. Oder wenn du schon alter Hase bist, du hast schon irgendwie 500 bis 1000 Kunden und bist dann schon irgendwie damit fast ausgelastet. Oder du bist irgendwann eine Vertriebseinheit oder ein größerer Vermittler, der schon irgendwie vielleicht hohe sechsstellige Umsätze fährt oder sogar siebenstellige Umsätze. Jedem von denen können wir helfen. Und einige von den Leuten kennen sich auch Russland. Die Zusammenarbeit macht auf mehreren Ebenen Sinn. Das heißt, egal was einen im Geschäft stört, egal was einem nicht gefällt, auch vielleicht gefällt es euch nicht, dass es junge Leute gibt, die mehrfach sechsstellig im Jahr verdienen, komplett ohne Mitarbeiter und komplett ja vielleicht mit weniger sogar Fachkenntnissen als du. Wenn dir das auf den Sack geht, dann lern doch, wie es richtig geht und komm zu uns und lass dich mal von uns mal coachen.
Ja, perfektes Schlusswort. Vladi, ich möchte mich einmal hierfür bedanken, dass du hier aufgetreten bist, dass du den Zuhörern hier mal einen Einblick davon gegeben hast, was eine Premium-Kundenberatung bedeuten kann, wie man das Ganze aufbauen kann und vor allem, dass du auch die Möglichkeit gibst, hier das Ganze von dir persönlich zu lernen. Erstmal vielen Dank dafür, dass du hier warst.
Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch toll. Leute, wenn ihr gerade hier zuhört und euch denkt, hey, irgendwie klappt das mit der Kundenberatung nicht wirklich und ich würde das gerne irgendwie besser lernen. Das mit den Premium-Kunden klingt irgendwie spannend. Dann schaut einfach mal in die Shownotes, die findet ihr auf jeder Plattform, bei der ihr diesen Podcast anhört. Unten in der Beschreibung, da packe ich euch alle Social-Media-Profile von Wladimir rein, von Instagram, LinkedIn, Facebook. Vielleicht hat er sogar noch Xing, SchülerVZ und was weiß ich nicht, was es
Haben
da
wir
alles
alles.
gibt. Ne? Und den Link zum Webinar, wo man sich da anmelden kann, da packen wir da auch rein, oder? Tipptopp. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Vladi, danke nochmal, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Vielleicht mal bei mir im Podcast.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.